Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Und in dieser Stunde erlebt ihr etwas, was man sonst sehr selten erlebt. Weil wer hat schon mal anderthalb Jahre lang ein Feld beobachtet? Unsere Reporterin hat es gemacht. Ein Feld im Berner Aaretal mit dem Namen Hechtenloch. Warum, fragt ihr jetzt euch. Jahrelang ist auf diesem Feld Futtermais gewachsen. Und jetzt hat es auf diesem Feld Frösche und Fischreier. Anderthalb Jahre lang hat man das Feld renaturiert. Und die RS1-Redaktorin Doris Rothen hat den ganzen Prozess beobachtet und nimmt euch jetzt mit ins Aaretal zwischen Thun und Bern. Und ich wünsche nur viel Vergnügen beim Naturhörspiel vom Hechtenloch.
Auf einem grossen Teich schwimmt ein Schwanenpaar. Der Wind rauscht im Schilf. Helle Kieselsteine wechseln ab mit lehmiger Erde und flachen Wassermulden. Manchmal sind Leute da mit Feldstechern und Fernrohr. Sie beobachten Vögel. Angefangen hat das alles hier vor etwa 27 Jahren.
Die Vorgeschichte. Ein gewundriger Biologiestudent entdeckt ein kleines Paradies. Und eine lange Warterei kommt zum Ende.
In der Nähe der Autobahnausfahrt Rubigen zwischen Bern und Thun, nicht weit weg von Aare, da steht Mühli Hundzicke, ein bekanntes Konzertlokal. Hinter der Mühli, ein bisschen versteckt in einer Senke, hat es eine kleine vergessene Ecke, wo man ihm Zried sieht oder Zriedli. Es geht ein Spazierweg dran vorbei und auch der Marc Grosse, der in der Umgebung aufgewachsen ist, ist viel dort vorbeigekommen.
Das Riedli habe ich entdeckt, als ich mal als Botanikstudent hier rumgelaufen bin, also ein bisschen ohne klares Ziel. Dann habe ich aber gemerkt, als ich von oben runter geschaut habe, dass dort zwischen den dichten Weiden etwas Rosenrotes blüht. Das Rosenrote hat sich erwiesen als Mückenhandwurz, eine Orchidee. Als ich näher her bin, und dann habe ich gesehen, dass es da noch ein paar hätte, die eigentlich würden blühen würden, wenn sie genug Licht überkämen. Und das war eigentlich so der Anfang, zu sagen, dass hier, wenn man das Ried frei machen würde von den Weiden und von den Birken und von den Pappeln, dass da vielleicht noch etwas zu retten wäre. Das war eigentlich die erste Begegnung mit dem Ried. Das war also 1983, 1984.
Marc Grosse war sofort klar, was er da entdeckt hat. Das ist eine Kostbarkeit. Viele von den Pflanzen, die wachsen im Riedli, sind vom Aussterben bedroht und stehen auf der roten Liste. Er hat Freiwillige organisiert und ist Gajetten und Mähen und hat das Riedli von denen abgepflegt. Gerade neben dem Riedli hat es aber ein viel grösseres Bits Land gehabt. Das Hechtenloch. 5 Hektare. Fast 500 Meter lang, 200 Meter breit. Landwirtschaftsland eigentlich, aber mit feuchten Stellen drin. Man muss nicht weit runterlochen, bis man aufs Grundwasser kommt. Gehört hat das Hechtenloch zum einen Teil im Kanton Bern, zum anderen einem privaten Grundbesitzer, der selber nicht Bauer ist. Bewirtschaftet worden ist das Land gäng von Bauern aus der Umgebung im Auftrag. Das war ein Glücksfall. Es hat nämlich bedeutet, dass kein Bauer da ist, der wirklich für seine Existenz auf das Land angewiesen wäre. Und so ist die kühne Idee entstanden, warum nicht auch aus dem Hechtenloch so etwas machen wie das Riedli. Ein Feuchtgebiet, ein Lebensraum für seltene und bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Der Marc Grosse hat Verbündete gefunden für die Idee bei der Stiftung Aaretal. Eine Stiftung, die naturnahe Landschaften schützen und fördern will. Er ist heute auch der Präsident dieser Stiftung. 1995 hat es erste Verhandlungen mit den Grundbesitzern, nachher mit den Behörden. Der Gewässerschutz musste mitreden und die Fischerei und die Bodenschutzfachstelle. Und schliesslich, nach x Umwegen und Hindernissen, hat es geklappt. Die Grundbesitzer haben ja gesagt, die Behörden haben ja gesagt. Es ist losgegangen.
Januar 2010. Aus einer Wiese gibt es eine Baustelle. Und aus fruchtbarer Erde ein Problem.
Jahrzehntelang ist im Hechtenloch gebaut worden, ganz normal. Sie ist auch gedüngt worden und beschüttet worden. So, dass der Boden jetzt voll ist von Nährstoff.
Der Nährstoff muss weg. Sonst entsteht nicht ein interessantes Naturschutzgebiet. Sonst entsteht ein Unkrautflur und alles Mögliche an Pflanzen kommt. Aber es wollen hier Arten gefördert werden oder wir wollen Arten fördern, die mit wenig Nährstoffen auskommen. Und darum muss der nährstoffbelastete Humus weg.
Und jetzt sind die Bagger da. Sie schürfen den Herd ab, 30 cm tief. Lastwagen um Lastwagen führt den Humus fort. 1'500 Lastwagenladungen. Humus ist ein wertvolles Gut, das schiesst man nicht einfach fort. Und darum hat der Kanton Bern verfügt, der Humus aus dem Hechtenloch müsse noch einmal herkommen, wo er wieder gebraucht wird. Kein Problem, würde man denken. Humus ist ein begehrtes Gut. Da findet man ja sicher irgendjemanden, der den nimmt, mit Handkuss. Aber das haben sie deutlich unterschätzt, sagt der Marc Grossi.
Ja, man muss sich vorstellen, das sind 17'000 Kubikmeter. Und das ist so ein riesen Haufen. Da kann man nicht einfach irgendjemandem herstellen. Da hätte man allenfalls irgendeine Deponie können füllen mit diesem Material. Aber das wäre schade gewesen. Wir hätten riesige Transportwege gebraucht. Wir hätten kleine Quantum hätten wir locker können abgeben. Da 200 Kubikmeter, der 200 Kubikmeter. An Gärtner, an Bauherren. Aber nie 17'000 Kubikmeter auf das Mal.
Der Start verzögert sich so nochmal. Dann endlich ergibt sich eine ideale Lösung. Ganz in der Nähe, nicht einmal 10 Kilometer weit weg, gibt es in Aarena nämlich neue Hochwasserdämme. Und für die zu begrünen, kann man den Humus vom Hechtenloch gut brauchen. Jetzt endlich können die Bagger wirklich loslegen.
April 2010. Der erste Frühling. Der letzte Bagger. Vor Freude und vor Sorge.
Es schmeckt nach Bärlauch, wo ich zugelaufen zum Hechtenloch in dem ersten Frühling. Das Hechtenloch liegt Blut da, Steine, Kies, klebrige braune Herd. Ein letzter Bagger ist noch gerade am Fertigmachen. Ein paar Mulden und Senken in der Fläche haben sich mit Grundwasser gefüllt und bilden Klunken und kleine Teiche. Ein grösserer Teich hat es, als im Ufer, steht ein bisschen verloren, ein Apfelbaum. Aussen geht auf zwei Seiten ein Spazierweg. Auf der dritten Seite schließt das Hechtenloch an das Riedli und auf der vierten grenzt es an einen schmalen Waldstreifen. Dahinter die Autobahn, dahinter die Aare. Der Biologe Marc Grosse und ich hocken auf einer kleinen Anhöhe am Rand des Gebiets und schauen darauf ab. Ganz früher erzählt er, sei hier einisch die wilde alte Aare durchgeflossen mit einem von ihren vielen Seitenarmen.
Das ist eine alte Aarenschlaufe, die seit Grössordnung 200 Jahre von der Aare getrennt ist. Wir hören die Autobahn im Hintergrund. Die Autobahn läuft parallel zur Aare und ist ein Grund, warum das hier sicher die Aare nie mehr durchfliessen wird.
Wenn wir jetzt so 300 Jahre zurückbeamen und setzen uns an den gleichen Ort, wo wir jetzt sind, hocken wir schon im Nassen.
Fast. Nein, also die Füsse hätten wir vielleicht schon im Nassen. Also da würde sicher die Aare vor uns durchfliessen. Das sieht man auf alten Karten. Gleichzeitig haben dann die Leute aber auch schon probiert, die Aare einzudämmen. Sie haben einfache Dämme gebaut, haben die mit Eichen, die sie drauf haben, Pflanzen befestigt. Sie haben also probiert, die Aare irgendwie mehr in einen vorgegebenen Kanal zu zwingen, damit man eine Kultur aufziehen kann, dass man die kann nutzen, die Landschaft rechts und links vom Fluss. Da wären wir eben in dem Bereich, wo wir uns jetzt befinden.
Ist es denn sehr gutes Land hier?
Nein, es ist nicht gutes Land. Es ist eigentlich erstens käsig, es ist alles schon im Land der Aare. Und zweitens ist es unmittelbar über dem Grundwasserspiegel. Also das ist eine schlechte Grundlage für eine intensive landwirtschaftliche Nutzung. Es war auch so, dass in gewissen Ecken von diesem Hechtenloch der Mais regelmässig gekümmert hat. Also der Dünger, den man ausgebracht hat, ist zu einem guten Teil bei Hochwasser oder bei intensiven Niederschlagsereignissen auch ins Grundwasser ausgeschwemmt worden. Und darum ist das sicher landwirtschaftlich nicht sehr ergiebig gewesen, hier zu arbeiten.
Das Land, das man der Aare hat abtrotzet, hat man zuerst wahrscheinlich als Streuwiese genutzt. Das heisst, man hat wachsen drauf, was einfach gewachsen ist, hat das im Herbst gemäht und als Einstreu gebraucht für die Ställe der Tiere. Aber mit der Zeit ist auch hier die Landwirtschaft intensiver geworden. Man hat den einen Teil des Hechtenlochs unter den Pflug genommen und hat angefangen, Getreide anpflanzen und Mais, Futtermais für Kühe und Säue. Auf dem anderen Teil haben Kühe, Schaf und Ross geweidet. Und jetzt zeugt nur noch der Apfelbaum von dieser Zeit.
Der Apfelbaum, ja, das ist ein altes Kulturelement in dieser Landschaft. Und wir haben eine Zeit überlegt, nehmen wir es fort, das Kulturelement, den Apfelbaum. Aber dann haben wir auch gesagt, dass eine Naturschutzorganisation, die Hochstamm-Apfelbäume fällt, das kann es auch nicht sein. Und wenn er mal stört, ist er dann schnell fort. Aber gesetzt ist er nicht so schnell wieder. Darum ist er da und bleibt vorläufig auch da.
Was hat er für Äpfel?
Ich kenne die Sorte nicht, aber er hat gute Äpfel, ich habe viel gegessen.
Wisst ihr, wann er gesetzt?
Nein, das weiß ich nicht. Er wird auch 50-jährig sein oder so etwas, also keine Ahnung.
Rund um einen Apfelbaum herum soll sich jetzt nach und nach wieder begrünen. Und zwar mit diesen seltenen Pflanzen, wie sie auch nebendran im Riedli wachsen.
Das ist ein Feuchtwiese, das entstehen soll. Die heisst botanisch gesehen Pfeifengraswiese. Das umfasst dann diverse Grasarten, aber dann eben auch Orchideenarten. Und Orchideenarten haben sie in der Schweiz sehr schwer, weil die sind eben genau solche Arten, die mit wenig Nährstoffen auskommen. Und das ist die Voraussetzung, die wir hier schaffen. Es soll wenig Nährstoffe haben, es soll viel Licht haben. Und gerade das ist eigentlich die ideale Startbedingung, die wir hier schaffen.
Die Samen von diesen Pflanzen kann der Wind herwehen aus dem Riedli nebendran. Aber auch der Boden selber hat vielleicht die eine oder andere Überraschung parat.
Also wir haben, als wir anderenorten schon so ein Projekt realisiert haben, gesehen, nach dem Abschürfen kommen plötzlich Arten vor, die wir nicht erwartet haben. Die waren noch im Boden gewesen, von früher nachher als Samen.
Also die können Jahrzehnte im Boden sein?
Gewisse Arten haben das Potenzial, Jahrzehnte im Boden zu schlummern. Und wenn die Bedingungen günstiger werden, sprich es kommt Wärme her, es kommt Licht her, treiben die plötzlich aus.
Der alte Boden, den jetzt die Bagger wieder freigelegt haben, wäre also wie ein Archiv, eine Samenbank für die Pflanzen, die hier gewachsen sind, bevor der Mais kam. Und jetzt, wo wieder die Sonne auf sie scheint, da kann sich vielleicht die eine oder andere überretten in unsere Zeit. Aber so ein blutiger Boden, wie er jetzt da liegt im Hechtenloch, das ist richtig gehend eine Einladung auch für weniger erwünschte Pflanzen. Neophyten zum Beispiel. Pflanzen, die ursprünglich nicht hier sind, heimisch waren und die alles überwuchern können. Der Sommerflieder, der Riesenbärenklau, das kanadische Berufskraut, allen voran aber Goldruten, die kilometerweise an den Bach und Bahndämmen steht. Schon seit Jahren sind die Hechtenloch-Leute darum in näherer Umgebung alle Goldruten mähen und ausschreissen, in der Hoffnung, das nütze etwas. Auf der Wunschliste der zukünftigen Arten im Hechtenloch stehen aber nicht nur Pflanzen, auch Tiere. Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Gelbbauchunken zum Beispiel, Zuneidechse und der Kibitz.
Der Kibitz hat ja hier brütet, früher. Ich habe ihn sogar 1992 mal noch gesehen, brütet. Ich habe hier junge Kibitze gesehen, 1992 zwischen Maisinnen. Seither hat man keine Kibitze mehr gesehen, brütet. Er brütet nicht allzu weit weg. Und darum bin ich zuversichtlich, dass er die Fläche auch wird entdecken und dann wieder anfängt zu brüten.
So würde es dann tönen, wenn er wieder da wäre. Er ist ein auffälliger Vogel, grösser als ein Amsel. Die Federn weiss und metallisch grün-violett und auf dem Kopf hat er ein freches Federhübli. Allerdings, und das ist eine weitere Sorge, die Marc Grosse hat, der Kibitz brütet nur dann, wenn er ungestört ist. Darum hat es jetzt rund um das Hechtenloch ein paar Schilder, wo drauf steht, was es ist und warum, dass man es bitte nicht so betreten soll. Ein Versuch, Gewungennasen, Hünge, Reiter, Biker etc. aus dem Gebiet draussen zu behalten.
Juni 2010. Das Fernrohr kommt zum Einsatz. Ein kleiner Gast nistet sich ein. Ein Traktor muss warten.
Das sind die Flussregenpfeifen, die warnen.
Sagt der Carl Antonio Balzari, er ist Ornithologe und hat sie als Erste entdeckt. Die Flussregenpfeifer, die brüten.
Also waren jetzt die wegen uns?
Nein, wahrscheinlich wegen der Eier.
Fressereier, das solche
Vögel? Es ist gut möglich, ja, sie kleine, junge Bibel, die sind etwa so gross wie eine Nuss.
Es hat über 20 Graureier an diesem Tag im Gebiet. Aber die Flussregenpfeifer sind super gut getarnet im Kies und in den Steinen hin. Die beiden Erwachsenen sind nur wenig grösser als Spatzen, haben braune, schwarze und weisse Federn und einen feinen, ganz gelben Ring um die Augen. Der Flussregenpfeifer ist eine sogenannte Pionierart. Das heisst, er braucht Pionierflächen, leere, käsige Flächen, die nicht zugewachsen sind. So Flächen, wie sie früher die Flüsse mit ihren Hochwasser immer wieder neu haben geschaffen, wo sie noch nicht in ihren Betonbetzen waren.
Ja, jetzt sieht man den einen fliegen, der alte Vogel jetzt geht vom Teich. Jetzt muss ich ihn aber mit dem Fernrohr suchen. Solange sie warnen, ist es ein gutes Zeichen. Da müssen Junge rum sein. Und ich habe schon einen von den Jungen drin. Aber jetzt in diesem Alter verteilen sie sich natürlich auf dieser Riesenfläche. Das ist natürlich auch ein Schutz vor Finden, wenn sie sich verteilen.
Dürfen die das? Müssen die nicht im Nest bleiben?
Nein, das sind Nestflüchter. Am ersten Tag verlassen sie das Nest und dann sind sie schon unterwegs auf der ganzen Fläche und die Alten führen sie.
Wie finden denn die, wenn sie ja noch nie hier waren vorher? Wieso wissen die plötzlich, jetzt hat sie neue Teichen und so neue Steinflächen und so?
Das ist einfach ein Zufall, wo sie einfach auf dem Zug unterwegs sind und sie suchen natürlich neue Flächen, eben Pionier. Sie sind praktisch eingestellt, auf immer wieder neue Lebensräume zu finden. Also, ja, jetzt habe ich gerade den zweiten schon. Aber ich möchte noch einen dritten finden. Ich habe einen dritten.
Sind die selten?
Also in der Schweiz hat man plus minus so um die 100 Brutpaare. Wie gesagt, das beschränkt sich auf ein paar natürliche Flussläufe und sie brüten am Boden. Also das Nest ist nur eine kleine, flache Mulde, wo sie in der Regel ihre 3 bis 4 Eier legen und einfach während 3 Wochen bebrüten und das einfach am Boden. Und die Tarnung ist natürlich ihr oberstes Ziel.
Und das ist auch angesagt bei diesem Reierauflauf, was da hat. Die Freude über die Gäste ist so gross, dass man bei Stiftung Aaretal beschließt, die Flussregenpfeifer haben Vorrang. Man müsste jetzt zwar dringend jäten, mähen und ecken, es wächst schon allerhand Unerwünschtes, aber das wird vor der Hand verschoben. Der Traktor muss warten. Das Hechtloch sieht gäng noch etwas aus wie eine Baustelle, trotz dem Grün, das langsam aufkommt an diesen Stellen. Das gefällt den Vögeln und den Ornithologen, aber mir hat auch Wunder genommen, wie es eigentlich diesen beiden Bauern gefällt, die als letzte noch das Land bewirtschaftet. Ich bin sie besuchen. Zuerst der Peter Kiener, der im Auftrag vom privaten Grundbesitzer hat Mais und Weizen pflanzt im Hechtloch. Apartig schlechter Boden sei das nicht gewesen dort, sagt er.
Zinger waren 2 Stellen, die ziemlich nass waren, weil einfach das Grundwasser ziemlich hoch war. Und dort ist einfach je nach Wetterverhältnis, hat man drin können oder eben nicht. Da musste man schauen, wie das Wetter ist, aber es gibt andere Bits auch, die so sind.
Seid ihr mal schauen, seid ihr?
Ich war schon drunter, ja.
Dünkt es nicht?
Ja, es sieht ein bisschen anders aus. Also mir gefällt es nicht, so wie es jetzt aussieht, aber ich bin eher fürs Produzieren und wenn irgendwie da alles verwildern. Die Zählung sieht schön aus vorne. Und hinten nachher ist halt, ist noch ein bisschen Mondlandschaft.
Beim Bernhard Hauswirt tönt es ähnlich. Er war zuständig für den Bitz vom Hechtloch, der weidisch war und dem Kanton gehört. Ihm ist in die Nase gestochen, dass es geheissen hat, man hätte den Humus wegnehmen wegen dem Dünger aus der intensiven Landwirtschaft.
Ich finde eine solche Aussage eine Beleidigung für all die, die den Dünger gewirtschaftet haben, nach Wissen und Gewissen.
Man hat ja nie mehr gedüngt als nötig, sagt er. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Landwirtschaft so ab den 70er Jahren wie mehr unter wirtschaftlichen Druck sei. Dass jetzt im Hechtloch nie mehr soll Mais oder Weizen wachsen, das ist in den Augen von Bernhard Hauswirt ein Fehler.
Mit dem, dass man ja den Humus, der über Jahrhunderte gewachsen ist, abgeführt hat, hat man eben meiner Ansicht nach das Kulturland kaputt gemacht. Und dort habe ich meine liebe Mühe. Bei unseren Vorfahren, der Zweite Weltkrieg und die Krise in den 30er Jahren, hat man den Boden gebraucht, da hätte man so etwas gar nicht machen können. Bin vom Alter her habe ich die Zeit noch erlebt. Ich muss mich besinnen, wie man im Zweiten Weltkrieg gewirtschaftet hat. Und darum frage ich mich, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, wenn man jetzt an allen Orten sogenannt renaturiert. Das geht alles auf Kosten vom Kulturland.
Seid ihr einmal schauen, wie es jetzt aussieht?
Gestern. Die Mütter haben gesagt, ihr kommt. Sonst brauche ich das nicht sehen. Ich kann mir das vorstellen.
Wie hat es euch gefallen?
Ja, jetzt sieht es schulterbar aus, oder? Also renaturiert ist noch ein Straubswort. Man hat, wir haben sich nicht eine Wüste gemacht und nicht renaturiert.
Spätere Generationen müssen dann mal beurteilen, ob das eine gute Idee sei, sagt Bernhard Hauswirt. Ich frage ihn, ob er vielleicht noch etwas wüsse über einen Apfelbaum, der ist übrig geblieben von früher.
Oder einen Birnenbaum.
Es ist ein Apfelbaum.
Es ist ein Apfelbaum, ja. Dort hat es gehabt. Dann merkt man nachführen sie. Also, solange ich weiss, 2 Apfelbäume, 2 Birnenbäume waren, auch noch mal einen gesetzt. Vielleicht ist es der, der noch dort ist, wenn es ein Jünger ist.
Wie lange ist er, dass dir einen gesetzt hat?
Puh, das wissen die Götter und die sagen es nicht.
Und warum hat er ihn gesetzt?
Ja, warum? Wie heisst das Schirrwort? Pflanze einen Baum. Du sollst heute noch einen Baum setzen, so wie morgen die Welt untergehen. Ja.
Wissen die Sorten noch?
Nein, weiss ich nicht.
Aber es könnte sein, dass das euer wäre.
Ja, das ist gut möglich, dass ein Jünger ist.
Und so könnte es sein, dass der Bernhard Hauswirt, auch wenn er das vielleicht gar nicht will, gleich noch seinen Anteil hat an diesem Hechtloch. Der Baum, das hat er später noch nachgeschaut in seinen Akten, den hat er gesetzt am 21. November 1977. Die hören den Doppelpunkt auf DRS1. Wir begleiten ein Renaturierungsprojekt über 1,5 Jahre weg und es ist Sommer geworden.
Juli 2010. Ecken und Jetten und ein Bauer, der jetzt alles etwas anders sieht.
Wir haben einen heissen Tag verwünscht. Die Sonne brennt, es ist stüppig und sehr windig. Der Boden ist hart und trocken, an diesen Orten rissig.
Jetzt mal so drüber und jetzt gehe ich noch von so. Ja. Und sonst kann ich dann noch mit drüber.
Ja. Und dort, wo du gespult hast, in diesem Hinger, das ging nicht mehr. Das ist ja. Offensichtlich.
Der Andreas Weissbrot, Landwirt, ist vorbeikommen mit seinen Ecken. Es geht darum, den Boden auszuebnen, für dass man später besser drauf kann mit der Mähmaschine. Der Andreas Weissbrot war gegenüber der Renaturierung des Hechtenloch ebenfalls skeptisch, wie seine beiden Kollegen.
Ursprünglich habe ich gesagt, es hat mit Naturschutz nichts zu tun, wenn man so massive Eingriffe macht in die Natur. Da sind x-tausend Kubik Humus abgetragen worden. Ich habe immer das Gefühl, wenn man Naturschutz betreibt, dann tut man der Natur etwas übergeben wieder. Und tut nicht vorher massiv eingreifen mit Baumaschinen.
Dass man mehr einfach hätte aufgehört mit der Landwirtschaft und geschaut hat, was so passiert von selber.
Das habe ich mir so vorgestellt. Und jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, wenn man das will, so einen Standort für seltene Pflanzen, braucht es das auch, weil sonst der Boden noch während 20 oder 30 Jahren nährstoffreich ist.
Es hat einen Sinneswandel gegeben beim Andreas Weissbrot. Und heute steht er dem Projekt positiv gegenüber. Naturschutz und Landwirtschaft, sagt er, müsse Platz haben nebeneinander. Und wenn renaturieren, dann auf so einer Fläche, die sowieso für die Landwirtschaft nicht optimal sei.
Das vielleicht noch mal hin und zurück.
Ja.
Und ich gehe dort vorne noch heute schauen, in der Zwischenzeit.
Und das hier lassen wir lassen?
Das lassen wir jetzt gut lassen, das sieht gut aus.
Ja.
Wenn der Marc Rosse im Gebiet rumläuft, dann hat er gegen eine orange Warnweste an. Das ist, für das man sieht, dass er hier etwas zu tun hat und für das die Leute nicht denken, dann dürfen sie ja auch rein. Wir gehen schauen, was alles ist gewachsen. Viel davon schreist er vorweg gerade aus. Das Berufskraut vor allem. Eine grosse, hohe Pflanze mit vielen kleinen weissen Blüten, die aussehen wie Margritli.
Jede Pflanze, die nicht absamt, ist eine weniger, wo eine riesige Samenfracht hier drüber verstreut. Und darum habe ich das Gefühl, ein bisschen etwas bringt es schlussendlich gleich, wenn man jetzt das ausschreist. Das ist wieder ein Berufskraut hier und hier auch.
Alles das Weisse höher sind die Berufskräuter?
Ja, ja. Und da können wir schon weiter sehen. Das ist ein Bergahorn. He?
Bergahorn?
Den nehmen wir auch, weil der hat so genug. Also wenn man natürlich nichts mehr hier auf dieser Fläche, dann werden sie 5 bis 10 Jahre wäre das auch alt. Aber das ist eigentlich nicht das, was wir fördern wollen, weil von diesem Waldtyp hat es hier noch genug in der Umgebung.
Hat er manchmal Angst, er möge ihm nicht kommen?
Nein, Angst habe ich nicht, aber ich weiss, dass man dranbleiben muss und dass man immer ein bisschen ein Auge drauf haben muss, was da noch so kommt. Und es gibt eben wirklich so ein paar Horrorszenarien und da wäre die Goldroute wäre ganz garantiert eins, oder, wo man wenn man sagt, dass die Fuss fassen würde, dass man einfach dann schneiden kann, wenn sie aufwachsen. Weil die Goldroute ausschreissen, das ist jetzt wirklich eine Massnahme, die nichts bringt, weil jedes Wurzelteil, das im Boden bleibt, wächst wieder aus. Wie man der wirklich schaden kann, ist einfach durch einen regelmässigen Schnitt früh im Jahr. Wahnsinn, ja?
Das ist was.
Das ist jetzt der Schweizer Land. Das ist schon mal etwas, was ich jetzt nicht erwartet hätte. Der Schweizerland ist eine extrem seltene Pflanze in der Schweiz und hier kommt er jetzt doch schon vor.
Und es hat mehrere, also das ist auch sicher auch noch eins, oder?
Ja, genau.
Das es hat jetzt an dem Ecken gerade sicher so 10 Sprösslinge. Blüht wie eine gelbe, ein bisschen wie eine gelbe Margrite, so könnte man sagen.
Und ist ebenfalls eine gefährdete Art, die auf der roten Liste steht. Und dann machen wir gerade noch eine zweite freudige Entdeckung an diesem Tag. Eine Überraschung aus dem Samenarchiv von der Erde. Ein munzig kleines, rosarotes Blümchen, das kleine 1000-Güldenkraut.
Das ist eine Pflanze, die sicher hier hat überdauert hat. Also die ist in der Umgebung nie vorhanden. Und ihre Samen hat man jetzt quasi durch das Abhumusieren an die Oberfläche gebracht und entsprechend hat es sich jetzt hier zeigen.
Also das ist eine echte Überlebende, die hat jetzt irgendwie 50 Jahre oder so, hat die Strube Zeiten überlebt, oder?
Ja, ich sehe es auch so, ja.
Sie ist freudig begrüßt worden, die Überlebende, und man kann sie heute noch anschauen im Internet. Der Mark Rossi hat sie natürlich sofort fotografiert.
Oktober 2010. Zugvögel sind da.
Es ist Herbst geworden, der Apfelbaum verliert langsam seine Blätter, die Vögel ziehen Richtung Süden. Das Hechtaloch mit seinen Teichen und Tümpeln, mit dem Schilf und den Büschen am Rand, ist ein guter Platz für sie zum Rasten, wenn sie es entdecken, beim Drüberfliegen. So hat es auf alle Fälle der Hobby-Ornithologe Peter Lustenberger entdeckt.
Ja, das war ein Zufall. Ich bin den Frühling vom Beltmoos abgeflogen in die Ferien. Und im Landeanflug habe ich gesehen, dass da eine Veränderung ist. Und dann bin ich das mal gesucht und habe das eben per Zufall gefunden.
Seither war er schon 7-8 Mal hier gewesen. Wattvögel interessieren ihn besonders, Limikolen. Das sind Vögel, die in der Regel in Feuchtgebieten heim sind und im Schlick und Schlamm am Rand des Wassers rumstochern, zum Futter suchen. Eine ganze Zielete von denen hat er hier schon gesehen.
Limikolen von Grünschenkel, Waldwasserläufer, Flussuferläufer, Kampfläufer. Es hat einen Sander rum gehabt, den Herbst, den ich ein paar Mal war. Es war gut, mal. Es hat auch 9 Töter. Es hat durchziehende Grasmucken.
Und die Jungen, die es hatte, hat er die auch gesehen?
Die Flussregenpfeife, die habe ich gesehen, ja. Schön gewesen. Ich bin auch mit den Kindern gegangen, dann konnte ich zeigen, dann wahnsinnig Freude gehabt, ja.
Hat es noch viele solche Plätze, wo die Wattvögel Pause machen können?
In der Schweiz ist es eher selten.
Und im Aaretal?
Der einzige Platz, den ich weiss.
Also das heisst eigentlich, die Vögel haben früher, bevor es das gegeben hat, die einfach müssen länger durchhalten, bis der nächste so Rastplatz gekommen ist?
Das stimmt. Einfach über die geflogen und gewartet, bis der nächste Rastplatz kommt. Und das kann 100 Kilometer, die da sind, oder schon zu Frankreich oder am Genfersee. Das kann sehr weit sein.
Könnte es sein, dass jetzt wegen diesem Gebiet mehr von diesen Vögeln ihre Reise überleben? Weil sie hier noch mal schnell runter können, noch ein bisschen rumstochern, ein paar Käfer und Würmchen fressen?
Ich denke es, ja. Weil sie weniger weiter fliegen müssen, bis sie den ersten Rastplatz finden. Ja. Das ist wichtig.
Ausgerechnet an dem Tag, wo wir da sind, um Limikolen zu beobachten, sehen wir keinen einzigen von diesen Vögeln. Dafür habe ich Zeit, ein paar Leute zu befragen, die vorbeikommen, wie es ihnen eigentlich hier so gefallen. Eine Frau freut sich ab den Enten und Schwänen auf dem grossen Teich und hat sogar schon mal einen Storch gesehen. Da.
Also ich habe Freude, wenn das da etwas mehr Zeug gäbe, da unten. Wobei, einmal habe ich eine Frau böse gemacht. Ist die da zu dem Seele durch? Dann habe ich gesehen, hätte das Plakat nicht gesehen. Dann sagt sie, warum? Dann sagt sie, ja, mit der Frau geht schon nicht gerade durch. Dann war sie böse gewesen, weil du gesagt hast, das gehen wir doch nicht da. Wir tun einfach... Er wird so viel überbauen, jetzt geht da bei uns hängen. Das ist doch richtig, wenn man der Natur um etwas zurückgibt. Das ist mir so schön.
Für uns ist es Natur. Wir sind eh der Natur raus und mir gefällt das.
Sagt eine Frau, die mit einer Kollegin vorbeireitet. Aber ein bisschen schade ist es natürlich schon, dass wir nicht mehr ins Gebiet rein können.
Ja gut, es ist halt immer Schwierigkeit mit diesen Reitverboten. Oder? Auf die einen Seite denke ich, das Ross ist ein Naturtier. Früher hat man es gebraucht als Arbeitstier. Und heute gibt es halt die vielen Verbote, wo sicher auch viele von den Leuten herkommen, wo wirklich die Grundausbildung fehlt. Und dann halt auch überall gehen, wo man nicht gehen sollte. Klar ist es immer schade, oder? Weil ich denke einfach, man nimmt den Ross auch relativ viel, oder? Wir haben heute schon viel mehr Tiere als früher, oder? Und auf einer Seite begreife ich es, auf der anderen Seite dunkelt es mir schade.
Und dann gehe ich noch zum Rudi Feiss. Er hat am Rand des Hechtaloch ein Beienhäuschen und lässt mich ein, es anzuschauen. Drinnen schmeckt es nach Rauch. Ob seine Beine eigentlich noch genug zu fressen finden, jetzt, wo die Matte mit ihren Säublumen nicht mehr da ist, frage ich.
Es hat andere Pflanzen drinnen jetzt, oder? Vielleicht am Anfang, wo überhaupt nichts mehr blüht hat, wo alles weg ist. Aber mich denkt, es hat sich gut erholt und es kommt mehr und mehr auf. Ja. Ich habe den Eindruck, wenn das jetzt lebendig wird und mehr lebt, hat es für Bienen mehr da als vorher. Ja.
Und dann kommt der erste Winter. Das Hechtaloch liegt unter einer dicken Schneedecke. Und nur da und dort schaut ein einzelner Halm daraus raus.
März 2011. Der zweite Frühling. Der erste Student und die erste Kibitze.
Die Der Marc Rosse von Stiftung Aaretal und der Christian Meyer versenken Magneten im Boden. Der Christian Meyer macht der Zürcher Fachhochschule zu Wädenswil ein Studium als Umweltingenieur. Das hier ist seine Bachelorarbeit.
Wenn man messen, wie tief das er ist.
50 Magneten müssen so im Boden. Ein Knochenbüt. Die Magneten dienen später als Orientierungspunkte im Gelände. Mit Hilfe eines Messgeräts kann man sie wieder finden. Und so kann man jedes Mal, wenn man kommt, gäng an den genau gleichen Stellen wieder schauen, was dort für Pflanzen sind gewachsen. Man sagt dann in Fachsprache Monitoring. Das soll den Ausschluss geben, zum Beispiel darüber, ob Pflegemassnahmen die richtigen sind.
Jetzt sieht man gut, also wenn man unmittelbar über einen Magnet ist, mit dem Gerät, der pfeift am lautesten oder am höchsten. Und damit ist eigentlich die Fläche jetzt dauerhaft markiert.
Der Christian Meyer ist ja für das Erfassen der Pflanzen zuständig.
Wir werden mit dem Gerät müssen die Flächen aufsuchen, ein Rähmchen ins Feld legen und die Vegetationsaufnahmen machen.
Kennt ihr die Pflanzen gut genug für das?
Das wird eine rechte Herausforderung werden. Vor allem, weil Arten vorkommen, die man vielleicht gar nicht erwartet. Und so, ja, wie viele Pflanzen haben wir? 4'000 Pflanzen. Sind möglich in der Schweiz, oder? Das wird eine rechte Feldarbeit sein.
Also die Antwort verkürzt wäre gewesen, nein, ich kenne Pflanzen im Moment noch nicht
gut. Noch zu wenig. Aber ich freue mich auf die Feldarbeit und es wird sicher sehr lehrreich sein, nicht nur von den Pflanzen, auch von den Tieren, die die Fläche werden nutzen werden, die ich natürlich, wenn ich hier tagelang im Feld hocke, auch werde sehen. Es wird auf jeden Fall spannend. Zuerst, als ich beobachtet habe hier, als Säugetier war ein Feldhase, sehr eindrücklich. Wir waren die ersten Aufnahmen machen. Und er ist friedlich da über das Feld gehüpft und hat Grashalm und Grashalm abgefressen. Ja, das war wirklich gut. Das war wirklich gut.
April 2011. Eine Forscherin kommt Milch fangen. Und Unken brauchen Unkenteich.
So wie für die Pflanzen, so soll es auch für die Amphibien ein Monitoring geben. Also regelmässige Kontrollen, was das es wo hat. Die Beatrice Lüscher ist Biologin und spezialisiert auf Krotten, Frösche, Molchen. Sie arbeitet bei der KARCH. Das ist Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz. Beatrice Lüscher hat Molchfallen bei sich. Grosse Pelter aus Plastik mit Löchern drinnen, wo man gut reinschwimmen kann, aber nicht mehr raus.
Jetzt kommt eben so eine Molchfalle zum Einsatz. Wird zu Wasser gelassen, schwimmt. Ganz absinken darf es eben nicht.
Ja, es hat oben ein Schwimmerli dran, weil wenn es ganz absinken würde, dann könnte es gefährlich werden für die Milch. Die müssen Luft holen zwischen ihnen, müssen das können. Und darum muss die Falle immer ein bisschen zum Wasser ausschauen.
Beatrice Lüscher bringt es an, so an einem, weiss auch nicht, Schilf?
Nein, Rohrkolben.
Rohrkolben?
Ja, das mache ich, für dass ich sie wieder rausziehen kann, morgen Morgen. Weil sonst müsste ich da gerade schon mit den Fischerhosen rein, wenn ich die weg rausholen.
14 Fallen setzt Beatrice Lüscher im Gesamten, verteilt auf die verschiedenen Teichen und Tümpel des Gebiets. Ebenfalls am Arbeiten im Gebiet ist heute ein Landschaftsgärtner, der Daniel Mosimann. Er ist mit einem Lieferwagen gekommen und auf dem Anhänger hat er einen kleinen Bagger.
Jetzt gibt es das Problem, und zwar ist das Lastwagen bleiben stecken. Müssen wir stossen, im Ernst?
Nein, ich glaube nicht. Es bringt es nicht.
Weil es ist nämlich hier ein Bach und da bin ich auch schon reingeflogen in den. Weil da hat es früher ein Brückli gehabt und jetzt hat es eben keins mehr, weil ja eben die Leute da nicht mehr reichen sollen ins Gebiet.
Das Problem ist gleich gelöst. Der Daniel Mosimann grabt mit seinem Bagger zwei Mulden ins Grün. Sie sind für die seltene Gelbbauchunke, ein kleines Tierli mit leuchtig gelben Flecken auf dem Bauch. Die Gelbbauchunke hat am liebsten ganz kleine Tümpel, nur so Badwannengrösse, aber dafür ein paar nebeneinander. Und solche hat sie im Hechtenloch noch keine.
Kannst du noch ein bisschen runter, um zu schauen, wo das Wasser kommt? Wir können ja immer noch wieder Grün draufgehen.
Aber das ist, da kommt viel, oder? Das Wasser ist...
Das ist langsam, ja, es kommt. Ja, ja, das wäre der Wasserspiegel.
Sieht ziemlich unscheinbar aus, so ein Wasserspiegel. Am Grund des Lochs zwischen den Steinen bildet sich ein kleines, dreckiges Klünkli wie früher beim Sandeln, wenn man genug Teufel grabt am Strand. Der Daniel Mosima ist nicht zum ersten Mal im Hechtenloch am Arbeiten, erzählt er mir.
Dahinter hat es eine Hecke mit 100 Sträuchern und die habe ich mit drei Schuhgielen gesetzt.
Macht 30 Sträucher pro Giel?
Ja, genau.
Kommt es gut?
Ja, bis jetzt haben eigentlich alle ausgeschlagen und jetzt mit dem Regen, der gemeldet ist, das sollte das gut kommen.
Und was habt ihr drin in die Hecke?
20, 30 verschiedene einheimische Sträucher. Haseln, Hartriegel, wolliger Schneeball, gemeiner Schneeball, Tunsrosen, Schwarzdorn, Fuhbaum, Kreuzdorn, rotes Heckenkirsche und so weiter.
Alles einheimische Sträucher, die mit ihren Blättern, Blüten und Beeren Nahrung bieten für Vögel, Schmetterlinge, Raupen, Bienen und andere Tiere. Am Abend sind die Unkenteichen fertig, die Mauchfallen gesetzt, es wird Nacht und wieder Tag.
Es ist eine schöne Morgenstimmung. Der Himmel ist zwar trüb, aber die Sonne drückt schon ein bisschen durch. Es ist recht kalt. Ich glaube, am Radio haben sie gesagt, so 12, 13 Grad. Jetzt komme ich in die Nähe vom Beihäuschen. Du siehst schon Beatrice Löscher parat mit der Warnweste. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Noch nicht unten gewesen?
Nein.
Also, geh schauen. Jetzt müssen wir wieder durch den gefährlich unüberbrückten Bach. Wow, meine Gummistiefel sind zu kurz, das habe ich öppe schon gemerkt. Nein, sie hat ja da stehen. Da ist es nicht tief, gut. Weil es ist mir ja gleich wie Wasser, ob ich kommt. Aber nicht an einem solchen guten Tag wie heute. So, tipptopp. Jetzt liegt da vor uns der grosse Weiher. Ein Rosnagel habe ich gesehen, ist schon davor schwimmen. Ja, gut.
Ah, ja. Gut. Ein Erdkrotter-Rosnagel.
Ist das?
Ja.
Sehr schön. Also Rosnagel ist Berndeutsch für Kaulquappen.
Das ist jetzt schön. Jetzt haben wir den Nachweis, dass sich der Erdkrotter hier vorgepflanzt hat.
Jawohl, ich habe ihn gesehen.
Super. Merci vielmals.
Bitte, gern geschehen. Also es sind wirklich noch klein. Jetzt schwimmt es da wieder, das UFO-ähnliche Gebilde. An diesem Schnürli. Beatrice Löscher holt jetzt das Triebgut ein.
Oh. Da ist ein Fadenmauch drin. Ah, super. Oh, super. Ein Fadenmauch und ein Bergmauch, so wie es aussieht. Grasfröschrosnagel.
Oh ja.
Alles zusammen in einer Falle. Der Fadenmauch ist ein kleines, braunes Mauchli.
Ja. Hat er so etwas gesagt?
Ja, er hat etwas gesagt. Er hat es nicht gerne, wenn ich ihn so nehme. Aber heute in den Bauch zum Anschauen. Oh, ja. Hat so einen hellgelben Bauch.
Es ist also ganz süß.
Ja, also ich sehe es auch immer wieder gern. Sie sind unscheinbar, aber wenn man sie von nachher anschaut, dann wirklich ganz, ganz feine, zierliche Tiere.
Aber jetzt ist das neu, oder? Das war noch vor einem guten Jahr einfach eine landwirtschaftliche Matte, ohne Wasser, ohne die Teichel und Tümpel da. Woher kommen plötzlich die Viecher? Die kommen ja nicht vom Himmel oben ab, oder?
Die sind weiter verstreut in der Landschaft, als dass wir teichen. Und sie laufen auch weiter, als dass man das Gefühl hat. Also jetzt gerade die Mauchen, die müssen irgendwie in der Landschaft einfach rumlaufen. Und dann, wenn es an einem Ort ein neues Gewässer gibt, die finden die das. Sie schmecken das Wasser auch. Und dann laufen sie über die paar hundert Meter, die dann vielleicht noch fehlen, zu diesem neuen Gewässer laufen, die zu suchen.
Also das sind ja tapfere Viecher. Das ist so eine findliche Umwelt. Überall hat es wieder irgendetwas Gefährliches, oder? Wo man kann vertrocknen oder überkarrt werden oder irgend von einem Traktor verschnetzelt oder so. Und die schaffen das?
Ja, es ist natürlich, wenn man weit zurückdeicht, dann war natürlich in unserer Landschaft noch viel mehr Feucht gewesen. Also da hat man die ganzen Auen gehabt, die ganzen Feuchtgebiete, die ganzen Möser, wo alle sind, feucht gewesen. Und da war eigentlich für sie die Strategie gewesen, ein Teil von den Jungtieren läuft weg in irgendeine Richtung und kommt dann schon wieder irgendwo ins Wasser. Mhm. Und das ist einfach heutzutage nicht mehr ganz so. Da laufen sie, müssen sie sehr weit laufen und kommen dann zum Teil immer noch nicht ins Wasser. Also, aber sie probieren es halt gleich immer wieder.
Aber es könnte schon eine Situation geben, wo die so selten wären, dass das eben nicht mehr passiert, was jetzt hier noch passiert. Dass die von selber einfach kommen, oder?
Die Situation ist bei vielen Arten schon da.
Also, wenn man nicht aufpasst, dann kann man dann am Schluss zwar so Gebiet machen, aber sie fangen nicht mehr an zu leben, weil es einfach nichts mehr hat, wo überhaupt einwandern könnte, oder?
Ja.
Jetzt fliegt ein Kibitz. Ist das ein Kibitz?
Ja, das
ist
es. Ja. Oh, sehr schön. Ah, schön.
Könnte es sein, dass die jetzt schon brüten? Hier?
Ich hätte jetzt noch nicht gehört, dass sie wirklich schon angefangen mit Brüten. Aber sicher spannend zu schauen, wie das weitergeht mit ihnen.
Doppelpunkt auf DRS1. Wir begleiten eine Renaturierung im Hechtenloch bei Raubigen im Kanton Bern.
Mai 2011. Es hat geklappt.
Er brütet, der Kibitz. Ein Naturfotograf aus der Umgebung hat ihn sogar schon fotografieren. Er heisst Mario Böhni und kommt viel daher ins Hechtenloch.
Also ich würde sagen, in der Woche sicher zweimal daher am Abend die Tiere beobachten und fotografieren.
Wir stehen jetzt beim grossen Teich. Da hat es Enten und Schwäne, wenn ich das richtig sehe.
Richtig. Und wenn man auch gut schaut, im hinteren trockenen Teich, dort ist eben das Kibitznest.
Ihr seid der Erste oder mindestens sicher einer der Ersten, der überhaupt das gemerkt hat, dass die Kibitzen jetzt von Anfang an brüten. Könnt ihr mir das mal erzählen, die Geschichte der Kibitzen?
Also irgendwann am Abend habe ich natürlich die Kibitzen entdeckt, die hier gelandet sind. Und die waren wirklich über längere Zeit da. Und dann sind wirklich angefangen, ein Nest zu bauen. Haben das tiptop gemacht. Und der Kibitz ist immer drauf gehockt, hat aber immer wieder die Krähen abwehren, die drumherum sind geflogen. Und dann hat leider das Bärli das Nest aufgegeben, weil sie wahrscheinlich eben zu sehr gestört wurden von den Krähen. Oder es kann Fuchs oder Marder oder irgendetwas muss es gewesen sein. Auf alle Fälle, zwei Wochen später, haben sich die Kibitzen schon mal verpaaren. Das konnte ich auch fotografisch festhalten. Und haben wirklich wieder ein Nest angebaut, ein neues Nest. Und eine Woche später hat es dort vier Eier drin gehabt.
Die strahlen.
Ja, das freut mich wirklich sehr. Jetzt hoffe ich einfach, es gäbe auch Junge. Ja. Weil man sagt, ja, wo der Kibitz geboren ist, der kommt darum zurück zum Brüten. Also die Jungen sollten dann hierher kommen, wenn die werden überleben.
Was haben Sie denn jetzt gerade gesehen, Thirsen?
Also im hinteren Teich dort. Da ist nur ganz wenig Wasser drin. Mhm. Und mit in diesem Teich, also eigentlich ist ja das Nest sehr unglücklich gelegen. Weil wenn es jetzt wirklich der Grundwasserspiegel normal wäre, wäre das Nest im Wasser. Oder?
Ja, super.
Aber im Moment sieht es ja nicht nach sintflutartigen Regenfällen aus. Und jetzt hoffen wir, er schaffe das.
Haben Sie das erste Nest auch schon dort?
Nein, das erste Nest hat er eben oben auf der Krete oben gehabt. Schön im Trocknen, aber es war eben ziemlich exponiert und wegen dem war er vielleicht auch sehr gestört gewesen.
Ist es jetzt noch nie kritisch geworden mit dem Wasser bis jetzt?
Es hat eben mal wirklich stark, sehr stark geregnet, als er dann noch gemeldet hat, Meteo. Und dann ist wirklich der Pegel gestiegen. Um 5-6 cm. Und die Eier sind nass geworden. Und der Kibitz, der ist natürlich nervös geworden, weil er hat gemerkt, wenn die Eier natürlich im Wasser sind, sind sie verloren. Und er hat natürlich etwas dagegen müssen machen. Und dann hat er wirklich angefangen, mit dem Schnabel die Ästchen aufbiegeln. Wie ein Storch, der sein Nest baut mit der Riesenäst, hat er das angefangen aufbiegeln, bis er wirklich 5 cm über dem Wasser war. Das ist unglaublich, ja. Ja, und weg war er. Jetzt ist er aufgeflogen. Jetzt geht er gleich Krähen abwehren dort. Jetzt sieht man, es voll auf Krähen los.
Ja,
ja. Ja, das verträgt er nicht.
Das Nest leer?
Ja, aber er kommt jetzt, er ist schon wieder gelandet, habe ich vorhin gesehen. Wenn natürlich nur ein Brutpaar ist, beschränkt sich das auf die zwei, die Abwehr. Und wenn natürlich 10 brüten, Kibitzen, dann muss ja nicht immer 10 Kibitzen auffliegen, oder?
Brüten die normalerweise zu mehreren?
Ja, die sind natürlich in grösseren Gruppen, ja, bis 20-30 Brutpaar, oder? Das ist natürlich... Wenn da Krähe kommt, dann fliegen 2-3 auf und vertreiben die. Und nicht jeder, der auf dem Ei hockt.
Also das heisst, die Ersten, jetzt, die Pioniere, die sind jetzt einfach besonders schwer?
Die ist sehr schwer, ja. Die ist schwer. Aber darum hoffe ich, es ist schwer, dass sie es schaffen. Gewisse Leute sagen, die schaffen es nicht. Ich bin jetzt Optimist und sage, so am 10-12. Juni werden da junge Kibitz rumspringen.
Juni 2011. Ein letzter Besuch, ein Blick zurück und einen führen.
Es hat geregnet den ganzen Tag, aber jetzt hat es gehört. Es geht der Wind, ist ein bisschen kühl, aber trotz dem Regen ist Heuräumenwetter. Es ist gerade ein heikler Zeitpunkt für ins Gebiet hinein. Es hat wieder Flussregenpfeifer, die brüten und dazu eben das Kibitzpaar. Dann ihr Nest sieht man gut. Aber die Flussregenpfeifer, die legen ja ihre Eier einfach zwischen die Steine. Und ich fühle mich wie auf Tretmine, wo ich im Marc Grosse nachlaufe.
Wir müssen einfach schauen, dass wir ja nicht auf ein Gelege schalpen. Wo das Gelege vom Kipitz ist, weiss ich, dorthin gehen wir schon gar nicht.
Was seht ihr für eine Fahrt, die Eier?
Die Eier, ja, die sehen einfach so ein bisschen aus wie die umgebenden Steine. Das ist sehr gut harnet.
Mhm. Ich laufe jetzt, glaube ich, gleich ganz hinter euch einfach.
Der Marc Grosse hat einen biegenden Stäckchen bei sich. Mit denen will er eine spezielle, ganz seltene Pflanze markieren, der Schweizer Alant. Für das nicht die Helfer, die hier gleich jäten können, ja nicht ausschreissen.
Es hat etwa 5 bis 10 Exemplare drin, ich weiss ungefähr, wo sie sind. Weil jetzt kommen dann andere Leute, die die Pflanzen weniger gut kennen, und die werden einfach so ein Suchbild haben, wo der Schweizer Alant und Goldrute halt beide etwa drinnen Platz haben, und dann würden sie unter Umständen eben den Schweizer Alant ausschreissen. Darum würde ich den mit einem kleinen Stöckchen da markieren.
Er sieht ähnlich aus wie Goldrute?
Ja, definitiv.
Statt dem Alant finden wir aber etwas viel weniger Erwünschtes, die gefürchtete Goldrute. Sie blüht zum Glück noch nicht.
Man muss sich keine Illusion machen. Ich habe jetzt hier natürlich schon mit den Wurzeln ausgerissen, aber da reicht ein kleines Stück Wurzeln, das im Boden bleibt, um sich wieder zu regenerieren. Also nicht gerade heuer, aber vielleicht nächstes Jahr haben wir sie dann wieder.
Ja, aber das ist ja Sisyphus, das ist ja endlos, oder?
Ja, ein bisschen wie schon.
Zack, Berufskraut ausgeschrissen.
Sommerschlitter.
Der ist etwas mehr gekommen, als ihr gedacht habt, oder?
Der ist etwas mehr gekommen, ja. Das geht auch ein nach Schlachtfeld aus. Das ist jetzt der Rand zum Riedli hier. Mhm. Da bin ich letzten Samstag noch Riesenbärenklau austun.
Das sind doch die, die ihm so verbrennen
können? Die können ihm sehr verbrennen, ja. Darum habe ich das morgen früh gemacht, als die Sonne noch gar nicht da war. Und haben mich auch nicht verbrannt.
Ah, die machen das nur, wenn die Sonne scheint?
Ja, also der Saft vom Stängel. Wenn man auf die Haut überkommt und Sonnenlicht dazu kommt, dann gibt es eben die groben Verbrennungen. Und darum habe ich das gemacht, bevor die Sonne da war.
Wahnsinn,
hä? Ein riesen buschelter Raufkraut, oder?
Raufkraut, ja.
Also so die schlimmsten, ich meine die häufigsten von den schlimmsten, die kennen jetzt die auch so von.
Also man sieht schon, sie sind halt extrem zahlreich. Ich hatte da schon viel jetzt ausgerissen gehabt. Aber es hat er gegen noch. Jetzt sieht der Kibitz dort am Brühen. Aber jetzt will ich nicht näher dran her, weil er so das Gefühl hat, dass wir ihm nicht zu nachkommen.
Also der ist jetzt geschätzt irgendwie, weiss auch nicht, 150 Meter von uns weg?
Ja.
Gibt es aber die Angst, dass man, wenn man eben doch immer wieder reingeht, weil man muss wissen, was läuft hier pflanzenmässig, dass man halt mal einen Brut kaputt macht oder einen Vogel wirklich so stört, dass er dann sein Nest verlässt?
Also, wir geben uns jetzt schon so Mühe, dass wir wirklich nicht in die Nähe gehen vom Kibitznest. Aber es ist natürlich so, wir wollen hier wissen, was läuft, punkto Vegetationsentwicklung. Wir müssen sogar in einem Monat müssen wir hier mähen, damit man die Pflanzen zurückbinden kann, die wir nicht haben wollen. Und dann kann es sein, dass man Vögel stört. Wir werden mit dem Ornitholog da reingehen, wenn wir mähen. Der soll uns sagen, wo sind die Nester. Der tut das da regelmässig beobachten. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir nicht irgendwie Eier kaputt oder so junge Vögel irgendwie vermeiden. Das sollte nicht passieren.
Aber es ist schon ein Spagat gegangen, oder?
Ja, es ist ein Spagat, aber wir müssen jetzt im Sommer mähen. Wir haben letztes Jahr aus Rücksicht auf einen Brut vom Flussregenpfeifer nicht gemäht. Das hat sich schlecht ausgezahlt, indem wir jetzt hier sehr viel mehr Berufkräuter und Disteln und andere Arten drin haben, die wir auch nicht so dicht hätten, wenn wir letztes Jahr im Sommer hätten können mähen.
Es ist ein Spagat. Nicht nur, weil man mit dem Jäten und Mähen allenfalls Vögel stört. Wenn man mäht, dann schneidet man zwangsläufig gegen auch solche Pflanzen ab, die man eigentlich möchte. Mäht man aber nicht, dann werden sie überwuchert von den anderen. Es ist ein Balanceakt, ein ständiges Abwägen. Mit der Zeit und mit einem sorgfältigen Regime von Jäten, Mähen oder eben Schonen, mit der Zeit sollte dann der Schweizer Alant oder die Orchideen stark genug sein, dass sie sich nicht mehr einfach verdrängen lassen. Klar ist aber auch, dass man in so einem Gebiet Goldruten, Sommerflieder und Kompanie nie ganz darf aus den Augen lassen. Ein paar Tage nach dieser für mich letzten Begehung vom Gebiet kommt es zu regnen. Und ich vernehme, die Kibitzen seien fort, ihr Nest hat es überschwemmt. Den Marc Grosse treffe ich schliesslich am 6. Juni noch einmal, dort, wo ganz am Anfang.
Wie vor gut einem Jahr hocken wir am Ufer von dort, wo früher eine Aare oder ein Arm von der Aare ist durchgeflossen, schaue auf das Gebiet runter. Es ist grüner als vor einem Jahr. Ist es auf guten Wegen?
Es ist auf guten Wegen, ja. Es kommt viel Vegetation, üppig, zum Teil zu üppig. Aber insgesamt bin ich zufrieden, wir sind auf gutem Weg, ja.
Kibitze haben es nicht geschafft, ne? Schade.
Schade, aber es ist, für mich wäre es ein Wunder gewesen, wenn ein einzelnes Brutpaar hier erfolgreich hätte können brüten können. Bei dem Finddruck, den es auch gleich gibt, durch einen Fuchs, durch Wieseli vielleicht, oder die Vögel, die schon alle rum sind, es hat nebenzu einen Turmfalkenbrut. Also, dass hier ein einzelnes Kibitzpaar erfolgreich hätte können brüten, hat mich wirklich erstaunt. Aber schade ist es natürlich auf jeden Fall.
Ihr habt euch mit viel Energie, mit viel Zeit, mit viel Freizeit in das Projekt investiert. Mögt ihr noch?
Ja, ich habe jetzt fast 20 Jahre mögen, dann würde ich auch noch weiter mögen.
Und würdet ihr es wieder machen, wenn ihr vor 20 Jahren schon hättet gewusst, was es bedeutet?
Ja, es ist so eine gute Sache. Wenn man nichts hätte gemacht, wäre jetzt hier weiterhin Mais oder Weizen. Wird schon gleich gemäht wieder hier oder geerntet. Und so sieht man jetzt doch eine Landschaft, die sich eben am Entwickeln ist und wo man in eine ganz interessante Richtung kann beeinflussen kann. Ich hätte es auf jeden Fall wieder gemacht, ja.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.